Radio 1.
Eigentlich jeder von uns hatte sie, viele von uns können sich gar nicht mehr so richtig oder nur wenig dran erinnern, an die Pubertät. Alles war irgendwie seltsam, unbekannte Gefühle kamen auf, Stimmungen, die man nicht kannte, hielten Einzug, die Beziehung zu den Eltern, die wurde dann auch mal schwieriger. Gut, irgendwann hat man dann diese pubertäre Phase hinter sich gelassen. Manche sagen, manchen gelingt es nie. Hat dann Beziehung gehabt, bekommt vielleicht selber Kinder, die dann ebenfalls ahnungslos in diese Pubertät rutschen. Jetzt könnte man ja rein theoretisch helfen. Schließlich hat man es ja selber schon einmal durchgespielt. Aber wie gesagt, man hat in der eigenen Pubertät ja nicht so aufgepasst. Dann ist man in der Jetztzeit angekommen, da könnte man sagen, oh, da möchte ich mich auch gar nicht mehr mit rumschlagen, hier mit Pubertät. Es gibt auch dieses Internet. Leider gibt es dort oft keine Hilfe, sondern eher Verunsicherung und Fehlinformation. Ich spreche jetzt mit Medita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Sexualpädagogin und hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Aufgeklärt statt aufgeregt, was Eltern heute brauchen, um ihre Kinder durch die digitale Pubertät zu begleiten. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Also wie bei mir Pubertät, das ist schon lange her, gab es kein Smartphone, kein, was lachen Sie denn da, kein Internet. Also es war so ein gefährliches Gebiet, Halbwissen von Freunden, sehr trockenen Biologieunterricht. Und jetzt kommen Sie mit einem Begriff, der da heißt digitale Pubertät. Was meinen Sie denn damit?
Ich meine damit, dass das Smartphone zu einem Dauerbegleiter wird in dieser Lebensphase. Mit durchschnittlich 10 Jahren, spätestens 12 Jahren sind Kinder und Jugendliche heute alleine im Internet unterwegs und somit eben auch ein Gerät und ein Raum, der digitale Raum, der in alle Lebensbereiche hineinragt. Und dazu gehört eben in dieser Phase auch die sexuelle Entwicklung.
Und das bedeutet, dass, wenn man da dann vielleicht doch noch ein bisschen Einfluss nehmen will, man als Eltern eigentlich seine Internet- und Social-Media-Skills, falls man die nicht schon hat, aufmöbeln muss. Oder wie verstehen Sie das?
Das ist der eine Teil davon. Klar, die eigene Medienkompetenz ist auch wichtig, um Kinder damit zu begleiten. Aber vor allen Dingen muss man die Gesprächskultur vielleicht nochmal aufmöbeln und schauen, wie bin ich eigentlich im Austausch mit meinem Kind über all das, was es im Internet erlebt, welche guten, aber auch negativen Erfahrungen es dort sammelt.
Was ist denn da so eine gesunde Ebene? Was würden Sie denn da sagen? Ja, da ist ein ganz guter Weg.
Ich würde sagen, der beste Weg ist, es möglichst zu normalisieren und das auch gleich zu behandeln mit dem analogen Alltag. Also wir haben eine Tendenz dazu, wenn ein Kind nach Hause kommt, das auszufragen, wie war dein Tag, mit wem hast du die Pause verbracht oder wer hat beim Fußball gewonnen.
Kam bei meiner Tochter immer gut.
Ich wollte gerade sagen, was Teenager ja auch besonders nervig finden.
Ja, ich,
der Redefluss kommt dann erst beim ins Bett gehen, wenn man gar nicht mehr so aufnahmefähig ist. Das kennen ja viele. Der Punkt ist aber, dafür offen zu sein, den Weg zu ebnen, trotzdem ins Gespräch zu kommen und erstmal sich genauso dafür zu interessieren. Also man merkt ja an diesem Ausfragen, da ist ein natürliches Interesse von Eltern da. Ich will wissen, was in deinem Leben passiert. Ich möchte Anteil nehmen. Und dieses echte Interesse fehlt ganz oft, wenn es um den digitalen Alltag geht, wenn es um die Lebenswelten geht, ob das die Gaming-Server sind oder die Apps da. Erleben Kinder und Jugendliche ganz viel Abwertung von Erwachsenen. Und das führt nicht dazu, dass sie sich dann gerne darüber unterhalten, weil sie denken, du verstehst das eh nicht, du nimmst mich eh nicht ernst und du denkst sowieso, es ist alles Quatsch, was ich da mache.
Und wenn wir jetzt nochmal zur Pubertät kommen, also wenn die dann da so reinschlittert, dann weiß ich, dass meine Eltern es fast, also man muss sagen, kunstvoll geschafft haben, mit mir darüber nicht zu reden, ja, wie die es geschafft haben, diesem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Gibt es eigentlich noch so dieses eine Gespräch, das man dann mit seinen Kindern führt über Pubertät, über das, was mit dem Körper passiert, und ist das überhaupt sinnvoll?
Sinnvoll ist es nicht. Es ist aber eine Vorstellung, die sich wacker hält. Also diese Idee von, wann wurdest du aufgeklärt, wann hattest du das Gespräch? Es gibt irgendwie ein Vorher und ein Nachher. Man muss es einmal erledigen und da irgendwie durch und dann ist gut. Das haben immer noch viele in ihren Köpfen, auch weil sie es vielleicht aus der eigenen Erfahrung, aus der Kinderperspektive kennen. Ich persönlich halte es für sehr viel sinnvoller, das in viele kleine Mini-Unterhaltungen zu verpacken und die auch möglichst alltäglich bis nebensächlich zu gestalten. Also kein, so, wir müssen jetzt reden, wir setzen uns jetzt hin, wir haben eine ernste Miene und sagen, ich erzähle dir jetzt, was mit deinem Körper passiert. Mhm. Und ich erzähle dir, wo die Babys herkommen. Jetzt übertrieben gesagt, dieses Gespräch sollte man gerne sehr viel früher schon führen. Ja, aber möglichst es zu einem normalen Thema zu machen, schon ganz früh über Körper und Sexualität zu sprechen. Wir können da eine große Selbstverständlichkeit reinbringen, wenn wir Kinder zu der Zeit, wo sie noch schambefreit über diese Themen sprechen und ganz offen fragen, wenn wir das positiv bestärken, diese Fragen beantworten und deutlich machen, das Thema darf hier sein und wir schaffen das.
Frau Oebing, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, mit ungefähr 13 Jahren sehen die Kinder heutzutage via Smartphone oder auch auf dem PC oder was auch immer, die ersten Pornos. Wie problematisch kann das in der Entwicklung sein oder wie problematisch ist das vielleicht auch allgemein?
Ganz eindeutig kann ich das nicht beantworten, weil die Forschung dazu noch fehlt. Das werden wir in 10, 15 Jahren hoffentlich noch mal besser bewerten können, wenn wir die Langzeitstudien über heute haben. Solange möchte ich persönlich nicht warten. Deswegen sehe ich da jetzt schon Handlungsbedarf. Man muss insgesamt sagen, das, was es gibt an Forschung, ist deutlich entspannter und ambivalenter als die öffentliche Unterhaltung. Also viele der Ängste, die in den späten Nullerjahren kursierten von der Hypersexualität, Jugend und der sexuellen Verwahrlosung, die ist noch immer nicht eingetreten, obwohl wir ja schon eine ganze Generation auf Online-Pornografie sozialisiert haben. Und trotzdem bestehen die Risiken, dass einfach entweder eine verzerrte Vorstellung von Sexualität entsteht, denn das klafft weiter auseinander. Also die ersten analogen sexuellen Erfahrungen haben viele Jugendliche heute erst mit 19, sind gerade die jüngsten Zahlen erschienen. Und die ersten digitalen aber schon mit 13. Das heißt, in den Jahren dazwischen ist natürlich schon wichtig, dass es einen anderen Input gibt. Also das größte Problem sehe ich darin, dass wir Pornos in die Rolle der Aufklärer gedrängt haben, weil wir keine vernünftige sexuelle Bildung vermitteln.
Gut, da haben wir jetzt im ersten Teil allerdings schon gelernt, die Eltern müssen da näher ran, ne? Also an die Kinder, und zwar halt in allen, im analogen und im digitalen Bereich. Ah, jetzt wird so, weil klar, dann weiß man, okay, die gucken das sowieso. Jetzt muss man ja aber irgendwie versuchen zu vermitteln, dass das, was sie da sehen mit dem echten Sex, der dann vielleicht bei ihnen ab 19 oder wann auch immer passiert, nicht unbedingt was zu tun hat. Wie kann man denn da klug reden?
Da gibt es auch verschiedene Wege. Also erstens ist es hilfreich, wenn man überhaupt schon mal Medienkompetenz miteinander entwickelt hat. Also wenn man von Anfang an ab Paw Patrol immer wieder darüber spricht, das ist Fiktion, wo ist der Unterschied zwischen dem, was wir da sehen. In jedem Alter nutzen wir ja auch Medien gemeinsam mit Kindern, wo wir also schon mal drüber sprechen können, was passiert hier eigentlich, was werden hier für vielleicht Geschlechterrollen vermittelt, welche Botschaft wird mir geschickt oder warum weine ich gerade eigentlich, obwohl ich doch eigentlich weiß, dass das ein Fantasiefilm ist. So, das hilft natürlich auch, um dieses Wissen dann auch auf Pornos zu übertragen. Obendrauf finde ich es trotzdem gut, darauf auch explizit anzusprechen und auch wirklich dieses Wort Porno, das fällt vielen Eltern schwer, mal in den Mund zu nehmen.
Ja, das ist auch so, ja. Da gebe ich Ihnen recht.
Ja, ich verstehe das. Das liegt auch daran, dass wir als Erwachsene keine Gesprächskultur darüber haben. Also die meisten Erwachsenen haben keinen reflektierten Umgang mit ihrer Pornonutzung oder Nichtnutzung. Und das macht es dann natürlich noch um ein paar Ebenen schwieriger, mit den eigenen Kindern drüber zu sprechen. Deswegen ganz wichtig, die eigene Angst zu verlieren. Ich habe im Buch sehr viele Selbstreflexionen Fragen. Das liegt genau daran, dass ich eben denke, die meisten von uns müssen selbst erstmal dran, was ist eigentlich meine Haltung zu Sexualität oder sexuellen Medien. Mhm. Und das Gespräch muss dann aber auch nicht sein. Ich glaube, viele denken, oh Gott, das will mein Kind mir doch gar nicht erzählen, was es da guckt. Absolut, will es nicht. Soll es auch nicht. Also Intimitätsgrenzen müssen natürlich trotzdem gewahrt werden. Aber man kann trotzdem deutlich machen, ich weiß, dass das so ist, ich bewerte dich nicht dafür und ich bin da, wenn du Fragen hast. Das ist immer die wichtigste Botschaft.
Hm. Frau Oebing, wie schauen Sie in die Zukunft? Hoffnungsvoll, wir kriegen das alles in den Griff? Oder eieiei, wir müssen ganz schön aufpassen, sonst könnte das hochgehen?
das ist natürlich eine harte Frage, im Moment gefragt zu werden, wenn man so in die Welt guckt, die gefühlt brennt und jeden Tag einen Schritt sich weiter nach rechts bewegt. Also mir machen viele Dinge Sorgen. Ich muss sagen, Digitalisierung ist da nicht meine größte. Aber ich glaube schon, es ist einfach höchste Zeit, dass wir da genauer hinschauen und ein paar Dinge, die wir vielleicht für selbstverständlich genommen haben, nochmal zurückspulen und sagen, Moment, da lassen wir die eigentlich ganz schön allein mit ganz schön herausfordernden Erlebnissen.
Das sagt die Sexual- und Medienpädagogin Madita Oeming. Sie hat das Buch geschrieben, Aufgeklärt statt aufgeregt, was Eltern heute brauchen, um ihre Kinder durch die digitale Pubertät zu begleiten. Erschienen bei Rowohlt. Vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen einen tollen Tag noch.
Danke auch.
Tschüss. Gleichfalls.